Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging bei dem Puppenstück. Gott hört nicht zu, das ist manchmal das Gefühl. Man betet und betet und nichts passiert. Der Kopf sagt dann vielleicht, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, weil es nicht gut für uns ist oder für die anderen, für die wir beten. Und das kann auch so sein. Oder wir fragen uns, und mir geht das manchmal so, dass ich mich frage, mit welchem Recht kann ich erwarten, dass Gott auf mich hört? Es gibt außer mir noch 7 Milliarden andere Menschen. Hat er denn überhaupt für mich Zeit? Interessiert er sich? Und dann sind so Situationen da, dass Gott nicht, gefühlt nicht da ist und die Gebete eben nur bis zur Zimmerdecke aufsteigen. Aber die Zusagen der Bibel sind klar, Gott hört zu. Er hört nicht alle Gebete, aber er hört zu. Er hört auch dann zu, wenn wir das nicht fühlen. Also unabhängig von unseren Gefühlen, wenn wir ein Gebet an Gott richten, hört er zu. Und er ist multitaskingfähig. Das heißt, er kann vielen Menschen gleichzeitig zuhören und er nimmt sie ernst. Deswegen ist Gott für mich auch nicht da oben, auch nicht an der Zimmerdecke, sondern bei mir im Herzen. Ich weiß, ich kann mit ihm rechnen. Aber mitunter kann es auch sein, dass Gott dich prüfen will. Wie ernst meinst du es mit dem, was du betest? Natürlich dürfen wir mit allem, was uns bewegt, zu Gott kommen. Aber manchmal haben dann die Gebete so eine Funktion, um sich selber zu beruhigen, das geschlechte Gewissen zu beruhigen, Dinge aus dem Kopf zu bekommen. Ist auch gut, wenn das Gebet so hilft, aber letztendlich geht es dann doch nicht um das Anliegen. Vielleicht hat man auch mitunter konkrete Vorstellungen im Kopf, wie Gott denn wirken sollte. Und dann ist Gott derjenige, der sich das anhört und manchmal auch mit dem Kopf schüttelt und sagt, warum redet er das immer so dahin? Meint er es wirklich? Natürlich sieht Gott unser Herz an und weiß, wie wir es meinen. Aber er will eben wissen, ist es uns ernst? Es gibt dann manche, die finden, das Gebet ist so eine Art Beschwörung von Gott und man muss die richtigen Formeln sprechen. Wenn die korrekt sind, dann ist Gott zufrieden. Ich glaube, das langweilt Gott. Wenn wir immer mit Leuten von immer den gleichen Text hören, dann sind wir auch gelangweilt. Also ist die Frage, was meinen wir wirklich? Wenn Kinder Wünsche an ihre Eltern haben, und es sind echte Wünsche, dann merkt man das als Eltern. Die Kinder nerven total. Zu jeder Situation wird deutlich gemacht, das wünsche ich mir. Für Eltern ist das Signal, wenn das so mehrfach da ist, ist es keine Eintagsfliege, also ist es ernst gemeint. Es kann dann passieren, dass man das Geschenk dann trotzdem schenkt, also dass man das schenkt und es liegt nach einer Woche trotzdem rum, aber man hat gemerkt, hier meint es das Kind ernst. Vielleicht will Gott, dass wir auch zeigen, dass wir es ernst meinen. Dass er für uns wirklich unser Vater im Himmel ist, wirklich einer, an dem wir interessiert sind, wo wir uns nicht nur fragen, was will ich, sondern will Gott das auch. Und deswegen geht es heute um die Kombination von Beten und Fasten. Das ist eine geistliche Übung, die ist uralt und bei der können wir Gott zeigen, ob wir es ernst meinen und wir können uns selber zeigen, ob wir es ernst meinen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Gott etwas beweisen, es geht ja auch für uns selber darum, dass wir klar werden, was wir wollen. Zu allen Zeiten war Fasten ein Zeichen dafür, dass man zeigte, man meint es ernst. Und zwar nicht nur Gott gegenüber, sondern auch gegenüber den Mitmenschen. Es war eine Hilfe, um Zeit zu haben, um Freiheit zum Beten zu haben. Also sehr positiv. Fasten bedeutet ganz konkret, dass man eine Zeit lang auf Nahrung verzichtet. Und wenn es über mehrere Tage geht, dann wird auch die komplette Zeit gefastet. So ist es jedenfalls in den meisten Fastenanwendungen und so ist es auch im Christentum vorgesehen. Das heißt, man trinkt dann sehr wohl schon was, aber im Grunde bedeutet das dann 1, 2, 3, 4 oder 10 Tage gar nichts zu essen. Die Muslime feiern ja jedes Jahr eine Zeit, das nennt sich der Ramadan. Und dann wird den Tag über total gefastet, dann trinkt man auch nichts. Und abends nach Sonnenuntergang wird dann gegessen und getrunken. Die Menschen, die da mitmachen, haben meinen höchsten Respekt. Ob jetzt diese Mischung wirklich gesund ist, ist eine andere Frage. Aber es wird mit einer inneren Überzeugung verbunden oder man macht es mit aus Gesetzlichkeit, wie auch immer. Im Alten Testament ist das Fasten auch immer mal wieder ein Thema, aber es gibt keine Pflicht zum Fasten. Man hat zum Beispiel gefastet, wenn man traurig war. Oder nach dem Tod eines Angehörigen. Oder man hatte eine große Entscheidung zu treffen und man wusste, ich kann diese Sachen durchziehen, aber eigentlich brauche ich Gott, der mir hilft. Ich brauche seine Gnade. Dann hat man gefastet. Oder als Zeichen der Buße, um Gott, sich selber und den anderen zu zeigen, dass man es ernst meint. Also eine gute Übung. Meistens ist man dann auch in Sack und Asche gegangen, man hat das Gesicht mit Asche beschmiert, hat seine normalen Kleider abgezogen, ist mit Sackleinen rumgelaufen und hat auch deutlich gemacht nach außen, ich faste. Dann kam für Israel der große Einschnitt, sie wurden deportiert, das Land wurde zerstört, es ging nach Babylon ins Exil und man merkt, sie suchen nach Formen, wie sie ihren Glauben dort leben und dort wird plötzlich das Fasten zur Pflicht. Es gab 4 Tage im Jahr, wo sie gefastet haben. Das war wichtig für alle, das war Gesetz. Nachdem es dann zurückging ins Land und manche dann auch dort blieben, war es so, dass man nach neuen Formen suchte. Die 4 Tage waren nicht mehr die Pflicht, man musste dann nicht mehr fasten, man war ja wieder zu Hause. Und nun kommt eine fromme Bewegung, die Pharisäer, die sagen, wir wollen zeigen, dass Gott zeigen, dass wir es ernst meinen. Wir versuchen, alle Regeln und Gesetze Gottes einzuhalten. 491 sind es und sie haben das versucht umzusetzen. Und weil sie Streber waren, haben sie auch gleich gesagt, wir fasten 2 Tage in der Woche. Irgendwann wurde das zur Schau und die anderen haben das nicht mehr ernst genommen. Jesus regt sich darüber auf. Er sagt, wenn die Leute fasten, dann sollen sie das echt tun. Und das bedeutet, sie lassen das Gesicht sauber, sie pflegen ihren Körper mit Öl, sie ziehen sich was Vernünftiges an, sie fasten für sich zu Hause und das kriegen vielleicht ein paar Leute mit, aber sie machen keine Show daraus und nicht für die anderen, sondern für sich. Das wäre gut. Jesus selber hat gefastet und zwar richtig hart, 40 Tage und Nächte am Anfang seines Dienstes in der Wüste. Es gibt eine Situation, da ist Jesus unterwegs und einige seiner Jünger werden gefragt, einen Jungen zu heilen, der von einem Dämon besessen wird. Und sie kriegen es nicht hin. Und die Leute sind ärgerlich und dann kommt Jesus zurück, lässt sich das erklären und zack, natürlich, er kann das mit links machen. Der Knabe wird heil, der wird befreit. Und dann fragen die Jünger ihn, warum hat es bei uns nicht geklappt? Und dann sagt er, es gibt eine Sorte von Dämonen bzw. Entscheidungen, in diesem Fall, das geht nur mit Beten und Fasten. Interessant ist, es gibt ja mehrere 100 Handschriften auch vom Neuen Testament, zu den einzelnen Büchern gibt es die auch bei Markus, wo das drinsteht. Und in ungefähr der Hälfte der Handschriften steht dieses Fasten nicht. In der anderen Hälfte steht und Fasten als Ergänzung. So, und jetzt gibt es ganz clevere Leute, die sagen, das hat Jesus nicht gesagt. Das hat irgend so ein Typ reingeschrieben nachher und hat dafür gesorgt, dass sich das auch noch weiter verbreitet. Also müssen wir das nicht tun. Bei Jesus ist klar, er macht kein Gesetz und keine Pflicht drauf, aber er hat seinen Jüngern das deutlich gemacht. Und man sieht nachher, wenn die Jünger alleine Gemeinde gebaut haben, wo Jesus nicht mehr auf der Erde waren, haben sie sehr wohl Beten und Fasten praktiziert. Sie haben das also ernst genommen. Gott sieht das Herz an. Es geht also nicht darum, so eine Art Hungerstreik vor Gott zu vollziehen, um dann zu zeigen, man meint es ernst, sondern es geht darum, sich ganz auf Gott zu konzentrieren. Diese Freiheit zum Fasten wurde in der Christenheit nicht lange durchgehalten. Irgendwann in der römisch-katholischen Kirche wurde es wieder zum Gesetz. Und die Reformation hat das natürlich, wie sie vieles mit dem Bade ausgeschüttet hat, völlig abgelehnt, weil sie gesagt hat, das machen die Leute nur, um in den Himmel zu kommen. In den letzten paar hundert Jahren hat sich etwas anders rausentwickelt, dass man nämlich dieses freiwillige Fasten vor allen Dingen im evangelischen Bereich neu entdeckt hat. Im katholischen war es immer mit drin, da musste man das nicht neu entdecken. Da kennt ihr vielleicht diese Aktion 7 Wochen ohne, die Zeit vor Fastenzeit vor Ostern, wo man bewusst auf einzelne Dinge verzichtet, aber neben nicht total fastet. Bei den ersten Christen war es Bestandteil des Gebetslebens. Und ich möchte euch eine Situation hier gerne zeigen, vorlesen, wo das sehr entscheidend gewesen ist. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen war, und Paulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: Gib mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten die beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie haben wohl regelmäßig gebetet und gefastet, und zwar auch anlasslos, einfach um Zeit zu haben für Gott, um neben der Arbeitszeit sich nicht noch zu beschäftigen mit dem Essen, sondern wirklich Zeit für Gott zu haben. Und es ist eine bunte Truppe. Simeon, der Schwarze, wird dort gesagt. Es wird sich wohl eher auf seine Hautfarbe und nicht auf seinen Humor bezogen haben, denn das Wort, was dafür gewählt wird, deutet auf die Hautfarbe hin. Dann gab es Manaen, einer, der auf dem Fürstenhof erzogen wurde, also einer gesellschaftlich so aus der Upper Class. Und dann gab es Saulus. Saulus, der Typ, wo man sich eigentlich fragt, was hat er damit zu tun? Der ist doch derjenige, der Christen auf dem Gewissen hat, der sie ausgeliefert hat, der sie ins Gefängnis gebracht hat, der zugeguckt hat, seelenruhig, wie man Stephanus gesteinigt hat. Wie können die den dazunehmen? Und ich denke mir, in der Gemeinde gab es einige, die sagten, das ist bestimmt ein Spion, der will nur wieder Leute ausspionieren. Nein, das war es nicht. Sie haben sich zusammengesetzt, sie wollten mit Gott reden. Und dafür haben sie sich Zeit genommen. Und nun ist interessant, Gott redet mit einem klaren Auftrag. Zunächst mal hört sich nicht so klar an, aber es wird klarer. Er sagt, ich brauche 2 Leute von euch. Als sie das gehört haben, haben sie wahrscheinlich ihre Gemeindesituation bedacht und haben gesagt, eigentlich brauchen wir die Typen hier. Die müssen helfen, wir machen Gemeindeaufbau. Wir können die doch nicht einfach wegschicken. Aber sie reagieren gar nicht. Sie hören erstmal, was der Heilige Geist sagt, und dann beten und fasten sie weiter. Sie wollen wissen, ist das jetzt irgendwie etwas, was sie gehört haben, wo sie sich vielleicht sogar verhört haben, oder ist hier wirklich Gott am Reden? Und um das zu prüfen, schweigen und fasten sie weiter. Und dann merken sie, dass in ihnen irgendwie klar wird, ja, das ist es. Und dann ziehen Barnabas und Saulus los, dieses ungleiche Gespann, und sie bringen die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Retter, in die ganze Welt. Das heißt, in dieser Fastensituation passiert etwas, das eine irre Auswirkung hat, die bis heute geht. Man fragt sich, wäre das nicht auch ohne Fasten passiert? Ja, Gott sucht Wege, um seinen Leuten zu sagen, was dran ist. Und Jesus sagt irgendwann, wenn ihr die Klappe haltet, werden die Steine schreien. Also wird er auch einen Weg gehabt haben außerhalb des Fastens. Aber hier ist wichtig, dass Gott in eine Situation hineinspricht, wo Leute hören wollen. Sie sind bereit, auf Gott zu hören. Was können wir heute daraus lernen? Wie können wir das heute für uns nutzen, diese Energie? Ich glaube, dass wir das neu entdecken müssen. Interessant ist, es gibt jede Menge Möglichkeiten zu fasten. Die möchte ich dir gleich darstellen, und ich lade dich ein, auch am Ende der Predigt, am Ende des Gottesdienstes eine Entscheidung zu treffen, vielleicht in der kommenden Woche einmal damit anzufangen. 1-2 Tage, vielleicht auch etwas länger, du entscheidest selber. Wir haben schon vorher gehört, diese Art 7 Wochen ohne ist, man entscheidet sich zum Beispiel auf eine Sache zu verzichten, Süßigkeiten. Oder Kaffee oder Tee. Oder man verzichtet aufs Fernsehen oder aufs Feierabendbier. Oder man lässt an einem Tag eine Mahlzeit ausfallen oder die ganzen Mahlzeiten oder fastet sogar eine ganze Woche. Das ist eigentlich gut für den Körper, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht nämlich darum, dass man diese Zeit jetzt nutzt, um zu beten. Dass man die Zeit, die man plötzlich gewinnt, einsetzt, um eine neue geistliche Erfahrung zu machen. Angenommen, du hast deine Tasse Kaffee nebenbei getrunken. Ich trinke so 4-5 Tassen, können auch schon mal mehr sein am Tag. Ich möchte eine Zeit darauf verzichten und werde dann, auch wenn ich es sonst nebenbei getrunken habe, mir in der Zeit Zeit zum Beten nehmen. Wenn der Kaffee heiß ist, dauert das 10 Minuten, wenn er nicht so heiß ist, 5 Minuten. Also das kann man selber festlegen, wie das ist, aber eben eine Möglichkeit zu sagen, ich nutze diese Zeit, um zu beten. Oder die Zeit, wo du abends Fernsehen guckst, dass du sagst, ich verzichte auf eine Serie, auf einen Film und nehme mir Zeit, da zu beten. 45, 60 oder 90 Minuten ist schon eine echte Herausforderung, aber man muss damit anfangen. Oder angenommen, ein Feierabendbier ist für dich ganz wichtig, dann lässt du es weg und nutzt die Zeit zum Beten, lässt dich auch nicht durch Fernsehen und so weiter ablenken. Oder wenn du auf eine Mahlzeit verzichtest, dann betest du in dieser Zeit. Gerade wenn man einen Tag fastet, dann kann es sein, dass man schon noch Probleme mit dem Hunger hat und dann ist es wichtig, auch genügend zu trinken. Es kann dann auch schon mal eine Brühe sein. Wenn man es länger macht, ich habe das in meiner Jugendzeit erlebt, ich versuche das so ein bisschen zusammenzukriegen, aber ich weiß, da habe ich bei einer Aktion mitgemacht, die lief über 3 Tage, kann auch ein bisschen mehr gewesen sein, war eine Mitarbeiterschulung und das war für mich eine gute Erfahrung. Ich habe sie als gut abgebucht, das hat aber nicht dazu geführt, dass ich es seitdem zu einer normalen Praxis gemacht habe. Das Ganze soll dazu dienen, sich auf Gott zu konzentrieren. Du legst das fest. Du legst auch fest, worüber du schweigen und beten möchtest. Schreib es dir auf, konzentrier dich auf Gott. Vielleicht betest du für Menschen, die schon lange festhängen, die nicht weiterkommen oder die sich von Gott abgewandt haben. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, in deiner Familie, wo du weißt, es geht nicht weiter. Ich bin Gott da schon immer wieder in den Ohren gelegen. Ich möchte jetzt fasten. Ich möchte zeigen ihm und mir, wie ernst es mir ist. Es soll zur Klarheit führen und vielleicht zu neuen Perspektiven und Ideen. Für die kommende Woche möchte ich dich allerdings einladen, für einen ganz konkreten Anlass zu fasten. Wir suchen jetzt seit einem Jahr einen Jugenddiakon oder eine Jugenddiakonin, und haben bisher noch keinen Menschen. Man muss nicht beten, um Gründe zu finden dafür. Es gibt zum Beispiel ganz viele offene Stellen, mehr offene Stellen als Leute, die sich darauf bewerben. Das ist an ganz vielen anderen Stellen auch so. Wir hatten einige Leute, die sich beworben haben, und zum Teil waren sie so, dass sie sagten, sie finden das gut und wollten das eigentlich machen, aber haben dann abgesagt aus verschiedenen persönlichen Gründen. Zum Teil lag es auch daran, dass sie eine 100%-Stelle brauchten. Wir haben ja 75% ausgeschrieben und es gibt manche, die dann sagen, ja, aber das ist mir zu wenig. Ich muss ja auch irgendwie davon leben, hier in Hamburger Umland und so, da braucht man nicht drüber reden. Das haben sie ja im Grunde recht. Dann haben wir nochmal zusammengekratzt und haben gesagt, wenn wir einen Anfänger haben, dann müssen wir natürlich auch viel in die Betreuung investieren, aber dann könnten wir 100% zahlen. Wir brauchen einen Menschen, der unsere Ehrenamtlichen begleitet. Jemand, der einen Überblick hat, der die Ausbildung hat, der an diesen Punkten weitermachen kann. Die Stelle ist inhaltlich auch attraktiv. Ich habe das von Leuten gehört, die sich leider nicht beworben haben, aber denen ich das beschrieben habe. Und es liegt auch nicht an uns als Gemeinde. Ich habe beschrieben, das konnte ich glaubhaft machen, dass man hier eine Menge auch ausprobieren kann, sich entfalten kann, dass es nicht irgendwie viele Verbote gibt, sondern dass man sagt manchmal auch, mach mal. Aber man kann Erfahrungen sammeln und dann Dinge umsetzen. Aber die Kinder- und Jugendarbeit ist besonders wichtig. Das heißt, wir können bei anderen Bereichen die auch schon mal eine Zeit lang liegen lassen. Aber da ist es wichtig, weil nämlich gute Botschaft im Teenie-Alter gerade ausgesät werden muss, schon lange vorher, aber dort zu Glaubensentscheidungen führen sollte. Die meisten von uns, wenn wir das mal gucken in unsere Geschichte, die sozusagen durch die Gemeindegeschichte gelaufen sind, Kindergottesdienst, Jugend und was da alles waren, haben sich mit 12, 13 oder 14 Jahren entschieden. Bei mir war es mit 13 Jahren so. In dem Alter trauen Ältere, zu denen ich jetzt auch gehöre, den Jugendlichen eigentlich nicht so sehr die weitreichenden Entscheidungen zu. Da sind zu viele Hormone im Spiel, da kann man eigentlich nicht klar denken. Und das stimmt für viele Lebensbereiche auch, aber für die Beziehung zu Gott stimmt es nicht. Für alle, die nachher im Leben auch das durchgezogen haben, beginnt der Glaube mit 12, 13, 14, die treffen eine Entscheidung, lassen sich taufen und dann geht es weiter. Ich habe mich mit 14 taufen lassen und ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe. Nachher wurde das Pubertät und alles drum und dran so kompliziert, dass es schwieriger geworden wäre. Es hätte sich weiter rausgezogen. Aber wie auch immer. Wir sind froh, dass in unserer Gemeinde gute Arbeit passiert. Gerade im Kindergottesdienstbereich. Bei den Teenies wird es schon etwas schwieriger. Und wir merken, wir brauchen eben jemanden, der da hinterherhängt, der auch so ein bisschen Jugendsozialarbeit macht, den Leuten hinterhergeht. Nun ist es mit der Jugendarbeit so eine Sache, wenn eine Gemeinde entscheidet, das ist für uns eine oberste Priorität, ist das immer mit viel Freude und Frust verbunden. Ich habe, bevor ich hier angefangen habe, vor 11 Jahren, immer wieder diesen Schwerpunkt gehabt. Ich habe Jugendgruppen erlebt, die waren riesig. Und dann sind die Leute zur Ausbildung gegangen, haben angefangen zu studieren und zack, war die Gruppe fast leer. Und dann musste man neu wieder anfangen. Und dann hätte man natürlich mit denen, die da rausgegangen sind, junge Erwachsenenarbeit anfangen können. Aber das hat auch nie richtig funktioniert. Und ich weiß, hier in dieser Gemeinde gab es ähnliche Geschichten. Das heißt, man musste anfangen, neu Jugendarbeit zu erfinden. Und die Gemeinde musste lernen, wir arbeiten nicht für Zahlen. Wir arbeiten nicht dafür, dass wir hier eine riesige Gruppe haben. Das wäre total toll, wenn uns das gelingt. Das soll auch ein Ziel sein. Aber wir arbeiten daran, dass Menschen Mitarbeiter werden, dass sie in die Mitarbeit hineingeführt werden. Und irgendwann, wenn sie wegziehen, werden sie in einer anderen Gemeinde hoffentlich anfangen mitzuarbeiten. Das heißt, wir arbeiten an dem Punkt für das große Reich Gottes und nicht so sehr für uns als Gemeinde. Und ich finde, das muss auch die Perspektive sein. Wenn man in der Jugendarbeit drinsteht, dann merkt man, dass man die eigene Erfahrung immer wieder reflektieren muss. Ich habe Gott sei Dank eine wirklich gute Jugendarbeit erlebt. An manchen Stellen war sie mir auch zu eng, aber sie war gut. Und ich muss immer wieder gucken, wenn ich mit den Jugendlichen heute zu tun habe oder wenn ich sie sehe, da muss man anders rangehen. Wir können nicht mit den eigenen Bildern sie erreichen. Wir müssen gucken, was ist möglich. Es gibt einige an Jugendkirchen, die machen auch eine tolle Arbeit und ich finde, die Jugendlichen sollten sich da auch umgucken. Aber wir können etwas machen vor Ort, das kann kein anderer machen und das ist Kernerarbeit. Das heißt, man begleitet die Kids durch den Kindergottesdienst, guckt, welche Gaben sie haben, sorgt dafür, dass sie in die Mitarbeit kommen und das ist mit viel Arbeit, Beziehungen und diesem und jenem verbunden. Außerdem, wir sind hier natürlich mit vielen Generationen zusammen und das ist für Jugendliche manchmal etwas anstrengender. Aber wenn Jugendliche sich da auch ausprobieren, habe ich auch hier immer wieder festgestellt, das war kein Problem. Die Gemeinde hat eine große Geduld an diesem Punkt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Also, wir sollten alle Energie da reinstecken. Im Moment ist es so, und da werde ich ein bisschen konkreter, wir haben so gedacht, so nach einem Jahr wäre wieder eine Gruppe zusammen, die so einen Konfirmandenunterricht hat. Startup heißt das bei uns. Am Ende steht auch nicht die Konfirmation, sondern selber die Entscheidung, sich für den Glauben festzulegen oder eben auch nicht. In dieser Zeit sollen Kids nicht nur Sachinhalte lernen, sondern Gemeinschaft bilden. Sie sollen lernen, kritisch zu denken, auch was den Glauben angeht. Sie sollen an den Glauben herangeführt werden. Und damit müssten wir eigentlich starten. Wir haben 8 mögliche Kids in dem Alter. Ob die alle mitmachen, ist nachher eine andere Frage. Und wir gucken gerade auch, wo kann man mit anderen Gemeinden Synergien bilden. Aber ihr merkt, irgendwann werden wir vielleicht einen finden, aber im Moment ist das Gefühl da, es drängt. Und deswegen die Einladung, dass wir wirklich diese Woche nutzen, dafür zu fasten und zu beten. Dass wir beten, nicht nur, dass wir einen Menschen bekommen, dass diejenigen, die die Arbeit ehrenamtlich machen, Kraft und Freude behalten bzw. kommen. Dass wir beten für die Kids, die Jugendlichen in ihren Herausforderungen heute. Dass wir bitten für die Eltern, die auch immer wieder Entscheidungen zu treffen haben, dass sie das tun, in dem Wissen, sie machen es vor Gott, mit Gott und dann auch die richtigen Impulse geben können. Wir haben uns gesagt als Gemeinde, es geht uns hier nicht nur um uns selber. Wir wollen natürlich auch auftanken, wir wollen Gott erleben, aber wir wollen eben auch Menschen helfen, Jesus zu begegnen und mit ihm in dieser Welt zu leben. Und deswegen wird es im Anschluss an die Predigt eine Aktion geben, in der ich dich einlade, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, sondern dass du dich selber verpflichtest für die kommende Woche. Wie gesagt, unser Wunsch wäre, für Jugenddiakon, Diakonin, für die gesamte Jugend- und Kinderarbeit zu fasten und zu beten. Vielleicht hast du auch was anderes, das liegt an dir. Und deswegen haben wir ein paar Holzherzen hier. Diese Holzherzen kann man beschriften mit einem Kugelschreiber. Wir haben hier vorne einige liegen, wir haben hier an den Rändern, wer sagt, also ich komme hier, will die Treppe nicht hoch, das ist mir zu weit, kann hier unten dann sich ein Herz nehmen und schreibt vielleicht einen Namen rein oder KIJU als Abkürzung für Kinder- und Jugendarbeit, nimmt sich das als Erinnerung mit und fastet und betet. Wie ihr das macht, ist eure Entscheidung. Aber ich möchte euch einladen, für euch selber eine spirituelle Erfahrung zu machen und etwas zu tun, was wichtig ist, auch für die Gemeinde. Wenn du dabei Klarheit gewinnst, wenn du eine Idee, eine Anregung hast, möchte ich dich einladen, mich zu kontaktieren. Ruf mich an, schreib mir eine Mail. Ich bin via Signal und Telegram zu erreichen, nicht via WhatsApp. Ganz viele Möglichkeiten. Mich interessiert, was du beim Fasten erlebst und vielleicht hast du auch irgendwie ein Wort. Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesprochen und dann würde ich das gerne hören. Und deswegen lade ich dazu jetzt ein, in der Stille nach der Predigt zu beten, zu überlegen, wenn dir da ein Anliegen, ein Name eingefallen ist oder was auch immer, dass du dich entscheidest. Und nach der Gebetsstille gibt es Musik, instrumental, vielleicht ein Vortragsstück. Und in der Zeit kannst du in aller Ruhe nach vorne kommen, ein Herz nehmen, beschriften oder hier vorne, hier oben sind es auch noch genug Herzen. Oder einfach sitzen bleiben und beten. Dazu lade ich ein. Aber zunächst erstmal einen Moment der Gebetsstille, in der du für dich selber entscheiden kannst, was dran ist, was du möchtest. Und vielleicht hast du ja auch einen Entschluss, auf was du verzichten möchtest oder an welchen Tagen. Dann kannst du dir das merken und dich daran selber erinnern.